Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Hier ist das Politopia Magazin, wie jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Und auch heute sind wir hier und wie einige schon vielleicht mit der Musik erkennen können, kommen wir hier aus dem Balkan, um zwar genau zu sein, aus dem Westbalkan. Und es geht hier um, ja, ganz bestimmte Länder im Westbalkan heute, weil es wird nämlich jetzt am kommenden Samstag eine Veranstaltung geben im offenen Haus der Kulturen. Und dazu habe ich jetzt erstmal zwei Gäste eingeladen. Einmal Angelka und einmal Enida. Seid gegrüßt, ihr zwei.
Hallo. Hallo. Hallo.
Ja, ich freue mich sehr, dass ihr jetzt Zeit gefunden habt, mit mir jetzt über Westbalkan zu sprechen. Und zwar handelt es sich hier um eine Buchvorstellung. Und zwar heißt die Buchvorstellung Der Westbalkan im Wartezimmer der EU. Also es sagt ja eigentlich schon alles, irgendwie diese Überschrift, aber trotzdem wollten wir ein bisschen tiefer rein in dieses Buch, weil dieses Buch wird unter diesem natürlich Titel, aber auch unter dieser Veranstaltungsname Der Westbalkan im Wartezimmer der EU heißen, und zwar ist das von Christo Lazarevic und Franziska Cinderle bzw. Daniel Majic. Genau, das jetzt erstmal als Vorstellung. Aber bevor wir jetzt da reinsteigen in das Buch, würde ich jetzt erstmal unsere Gäste hier vorstellen. Und zwar einmal Angelka und Enida. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her, Angelka?
Ich bin Angelka. Ich bin tatsächlich gebürtig aus Bosnien-Herzegowina und bin hier nach Deutschland gekommen mit 9 Jahren als Kriegsflüchtling mit meiner Familie zusammen. Ich bin erstmal im Schwäbischen aufgewachsen in der Nähe von Stuttgart und bin jetzt seit 10, 12 Jahren durch den Beruf nach Frankfurt gekommen und fühle mich hier wohl. Genau, das ist zu mir.
Ja, ich bin Enida und ich bin gebürtig aus Zagreb. Ich bin in Zagreb geboren, gehöre zu diesen Urgesteinen der ersten Generation der Gastarbeiter in Deutschland. Ich bin also als kleines Kind mit meinen Eltern in den 60er Jahren schon nach Deutschland gekommen. In die Provinz zunächst. Rottgau.
Ach, wie schön. Ja, da haben wir was gemeinsam, weil ich bin nämlich auch so als so eine kleine Gebürtige. Ich bin tatsächlich nicht, ich bin dazwischen geboren, zwischen euch beiden. Und zwar in Slawonien, in der Nähe von Vinkovci. Also so ein bisschen.
Woher?
Also für alle Zuhörer da draußen, ich bin in Privlaka geboren. Privlaka ist Gemeinde Vinkovci.
Das ist sensationell.
Ja, ist es, ne?
Ja, meine Familie kommt aus Dzieletowci.
Ah,
in
siehst
der
du
Nähe
mal.
Von Vinkovci.
Also, so lernt man sich mal kennen.
Guck
hier.
Mal, vielleicht sind wir sogar verwandt.
Studium 2, genau. Und jetzt reden wir natürlich mal hier über unsere Heimat, und zwar den Balkan, den Westbalkan, Ostbalkan. Für mich ist Balkan ist immer der Balkan. Wenn ich sage, ich komme aus Slawonien, sagen die alle, nein, es gibt die Slowenen, es gibt die Slawonen, es gibt die, was weiß ich, was für noch weitere Slavis. Aber dann sage ich, nee, es gibt auch Slawonien und so. Und dann, nein, doch. Und fand ich auch sehr interessant. Aber interessant finde ich, dass wir jetzt drei hier tatsächlich hier in Deutschland lebend und trotzdem gerade über dieses Thema sprechen. Vielleicht erstmal, also meine Motivation war es definitiv, euch hier vorzustellen, damit wir so ein bisschen auch aus der Heimat sprechen können. Aber was war denn eure Motivation, hier über dieses Buch zu sprechen?
Naja, bei mir ist es ja auch schon allein durch meinen Bildungsweg. Also ich bin Ethnologin und ich habe promoviert zu dem Thema eben biografische Erlebnisse, Fluchterlebnisse, traumatisierte Frauen eben aus dem ehemaligen Bosnien-Herzegowina, und habe auch mit Geflüchteten gearbeitet als Kulturmittlerin. Und seitdem ich halt auch im offenen Haus der Kulturen bin, ist das so ein bisschen, also schon allein, also dadurch, dass mit der Profession als Ethnologin war das ja mein regionaler Schwerpunkt geworden eigentlich. Und im offenen Haus der Kulturen habe ich halt dann schon versucht, auch dieses Thema reinzubringen. Und an dieser Stelle erinnere ich ja auch, dass wir 2022 unsere erste Veranstaltung hatten zu dem Thema, und zwar eben Bosnien-Herzegowina zwischen Dayton und Brüssel. Ja, da haben wir ein bisschen mehr den historischen Hintergrund eigentlich des Dayton-Vertrags und die damalige, oder das ist ja noch nicht lange her, also 3 Jahre her irgendwie, die Situation in Bosnien-Herzegowina und die Bedingungen eben des Lebens unter dem Dayton-Vertrag. Und das war damals mit der Professorin Kalik, die ja jetzt auf der Leipziger Buchmesse ja, weiß nicht, ob sie einen Preis bekommt für ihr Buch, oder mit Vedran Džihić hatten wir ja eine sehr interessante Diskussionsrunde. Und ich freue mich halt umso mehr jetzt eigentlich, dass wir erneut die Möglichkeiten haben, durch tolle Förderer eine Folgeveranstaltung jetzt zu machen und uns vertiefend diesem Thema noch einmal, also vertiefend in das Thema reinzugehen. Und als ich dann gesehen habe, dass eben Daniel Majd, Köstola Zarevic und Franziska Tschindele, dass sie dieses Buch rausgebracht haben, war das für mich sofort, oh, da müssen wir unbedingt in Frankfurt eine Veranstaltung, also Buchvorstellung, Lesung, Diskussion zu dem Thema machen.
Ja, normalerweise sind wir hier mit der Buchmesse immer in Frankfurt verbunden, aber es ist gerade jetzt mit der Leipziger Buchmesse verbunden, was ich auch sehr schön finde, ja, dass wir halt hier in Frankfurt so eine Veranstaltung haben. Sehr interessant. Wie ist es bei dir,
Angelika?
Genau, ich wurde gefragt, ob ich die Sendung moderieren möchte, und ich habe, glaube ich, ohne zu überlegen, sofort spontan ja gesagt. Klar, die Kombi aus Thema, natürlich meine eigene Biografie, eigene Fluchtgeschichte. Es ist ja nochmal was anderes, wenn man quasi historische Ereignisse am eigenen Leib erfährt. Das ist sozusagen meine bosnische Biografie. Und die zweite Biografie ist, dass ich kroatische Staatsbürgerin bin. Das heißt, ich bin mit einem Fuß in der EU und der andere zieht noch so ein bisschen nach oder hinkt hinterher. Deswegen beschäftigt mich das natürlich sehr viel biografisch. Und ich muss auch sagen, als ich dann auch gesehen habe, da gibt es ein Buch über den Westbalkan und Krstola Zarevic und Daniel Majd sind Co-Autoren. Da war für mich sofort klar, das muss ich machen, da muss ich irgendwie mitspielen.
Ja, also ich habe die beiden auch kennengelernt, 22, fand ich sehr interessant, auch mit denen mich zu unterhalten, weil sie auch eine sehr provokative Art haben, an Thematiken ranzugehen und sie auch nochmal so ein bisschen auseinanderzunehmen. Aber es ist ja auch ein bisschen der Balkan-Style, oder?
Ja, total. Also die schäkern auch so ein bisschen miteinander. Die haben ja auch verschiedene Hintergründe. Der Daniel Majd macht so ein bisschen auf Kroatisch, der Krstola Zarevic macht ein bisschen auf Serbisch. Und es ist eine total spannende Kombi. Ich würde aber auch gerne was zu Franziska Tschindele sagen. Also die lebt seit sehr vielen Jahren in Tirana in Albanien und berichtet da auch über die Region sehr gekonnt. Und ich glaube, da bekommt man Einblicke, die man so nicht so schnell kriegt.
Also du hast gerade tatsächlich jetzt schon Albanien angesprochen. Also dieses Westbalkan ist ja nicht nur Bosnien oder Serbien, sondern ist halt Kosovo, Albanien, Mazedonien ist mit dabei oder Crna Gora, also Montenegro. Es ist alles nochmal so in diesen Westbalkan sozusagen eingebunden. Und ich finde es sehr interessant, dass sie natürlich jetzt, eigentlich sind es drei Co-Autoren aus drei verschiedenen Regionen, die natürlich einen Blick darauf werfen. Ist das so? Habt ihr auch das Gefühl, oder du hast das Buch gelesen?
Genau, absolut. Also die widmen sich verschiedenen Kapiteln, verschiedenen Ländern und haben sie so ein bisschen ein Stück weit übernommen. Und das Spannende aber am Westbalkan ist, also wenn ich nochmal wirklich auf die Definition kommen darf, das sind tatsächlich alles Länder, die in diesem EU-Beitrittspott irgendwie drin sind und seit zum Teil Jahrzehnten irgendwie drauf warten, in die EU zu kommen, Gespräche anzufangen. Also das ist so ein bisschen der Rahmen. Und von den dreien, genau, die bespielen verschiedene Länder tatsächlich dann auch sehr gekonnt.
Ich wollte halt sagen oder nochmal betonen, irgendwie dieser Begriff Westbalkan, das ist eigentlich keine geografische Region. Das ist ein, von der EU kann man sagen, ein geschaffener Begriff, um einen Raum zu umschreiben, an den man sich dann irgendwie abarbeiten möchte.
Also ich muss jetzt ein bisschen grinsen, weil tatsächlich ist das nicht immer so ein Style der EU, dass sie immer alles so benennen und irgendwie in die Schubladen stellen und so, naja, du bist West da hinten, du bist da eher Ost und Nord und wir sind aber die Mitte. Also wir sind hier die Mitte.
Genau.
Ja, also interessant. Also diese, wir haben eben von Biografien gesprochen, aber der geografische Teil, auch, also dieser Westbalkan, den gibt es eigentlich gar nicht so. Oder können wir das sagen, Aneda?
Ja, das kann man sagen. Es gibt keinen Westbalkan.
Sehr schön.
Es gibt den Balkan. Also man muss sich ja auch diese historischen Gebilde, also früher war das ja, was weiß ich, die Schwelle zwischen Orient und Okzident, ja. Jetzt ist es der Westbalkan. Es ist das Pulverfass. Es ist, also man hat ja zig Begrifflichkeiten für diese Region erfunden irgendwie, um ihren Zustand zu beschreiben. Und der Westbalkan ist auch eine Zustandsbeschreibung. Hm. Hm. Oder, Angelika?
Ja, ja. Absolut. Ich glaube, das ist so ein Mindset eher. Und da muss man auch gucken, wie man damit klarkommt. Also ob man das wirklich für sich annimmt und auch stolz darauf ist. Hm. Oder da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, also die rüpfen so ein bisschen die Nase, ich bin nicht balkanesisch oder das ist nicht meine Herkunft. Und ja, das sind so ein bisschen die Spannbreite zu dem Begriff. Hm.
Weiß nicht, ob die EU damit Sympathien gewinnen will, wenn sie dann das West davor stellen und dann gehört das ja schon zu der westlichen Mitte oder ja, vielleicht ist das ja so ein psychologisches Spiel.
Absolut, absolut, ja. Oder vielleicht, also ich meine, jetzt mal, um mal ein bisschen zu provozieren, ich persönlich gehöre nochmal zu diesem ganzen Jugo-Exemplar. Für mich gab es noch nicht so diese Differenzierung. Oh, wo kommst du hier? Wusstest du? Das gab es tatsächlich nicht. Ich bin dort zur Schule gegangen, auch zum Teil. Ich kann beide Schriften. Für mich war es Musik. Wir haben getanzt. Wir haben alle Folklore genommen und haben die alle getanzt. Also es gab da keinen Unterschied, sondern oh ja, das tanzen wir jetzt und das tanzen wir jetzt und da sind wir, komm mal her und da gibt es die Opanke, die sehen so aus, die anderen Opanke sehen so aus, aber wir sind alle eins und das ist so meine Generation, aber das ist in der jüngeren Generation gar nicht so. Also ich war jetzt in Serbien am letzten Sommer, da sind ganz, ganz, ganz viele kroatische Studierende, die in Belgrad studieren, weil gute Mediziner und so weiter und haben schon gute Verbindungen. Aber trotzdem merkst du auch in dieser jungen Kreisen, wo ich war, dass man da doch nochmal so ein bisschen unterscheidet. Ja,
absolut.
Und dass das noch im Wortlaut drin existiert.
Ja.
Interessant. Ne?
Absolut. Und ich habe zum Beispiel diese zweite Base mit meiner Familie in Zagreb. Und was man jetzt mir nicht anhören kann, aber wenn ich Kroatisch spreche, ich spreche eigentlich viel mehr Bosnisch mit einem bosnischen Akzent. Und wenn ich damit mit dem Akzent durch Zagreb gehe, bin ich sofort als Bosnierin erkennbar. Das heißt, ich bin irgendwo hergekommen und habe nicht den lokalen Slang sozusagen drauf. Also selbst da wird regional nochmal der Unterschied gemacht.
Ja, also es ist überall so. Das ist wie Triptebach, ne? Und dann Triptebach und ja, und die sprechen da ganz anders jetzt als wir hier. Aber im Grunde genommen wollen wir ja alle das Gleiche. Apropos, was vielleicht nochmal ein bisschen auf das Buch eingehen. Was passiert denn da in diesem Buch? Wie haben die das aufgeteilt? Hast du da den kleinen Überblick?
Genau, es beginnt tatsächlich mit einem sehr interessanten Kapitel, der super gut aufdröselt, die Entstehungsgeschichte Jugoslawiens. Ne? Viele der Länder aus dem Westbalkan sind tatsächlich Republiken vom ehemaligen Jugoslawien gewesen. Und ich kenne das ja aus der Schule, diese Thematik. Ich habe das auch in der Schule gelernt und man kennt das auch in Einzelheiten. Und wenn du das jetzt einmal in so einem Kapitel schön aufgedröselt liest, ist es total toll. Also selbst für Leute, die sich ein bisschen mit dem Balkan schwer tun, weil es ist überkomplex, die kriegen das richtig schön aufgedröselt und du hast plötzlich das Gefühl, aha, es ist, so wird das hergeleitet, da kommt das alles her, so sind Konflikte entstanden und so beginnt das und dann gibt es nochmal einzelne Kapitel zu den einzelnen Ländern und genau darum geht es nochmal.
Also Länder jetzt spezifisch Bosnien und dann Mazedonien und Kosovo oder?
Genau, also es beginnt tatsächlich mit Nordmazedonien, danach kommt gleich der Kosovo. Mhm. Ich bin noch mittendrin, muss ich sagen. Also ich komme hier ganz mit frischen Leseeindrücken.
Verstehe.
Und Nordmazedonien und der Kosovo sind jetzt zum Beispiel für mich Länder, die sind natürlich in der unmittelbaren Nachbarschaft, aber ich habe mich jetzt nicht so tief damit beschäftigt. Und da gibt es natürlich eine lokale auch Komplexität. Und was man da eben mitkriegt, ist die Stimmung in den Ländern und die Hoffnungen, irgendwann einmal in die EU zu kommen. Und was da eben dargestellt wird, ist, wie die sich bemühen, was sie alles tun, wie sie sich anstrengen. Vielleicht Beispiel Nordmazedonien. Die heißen ja jetzt Nordmazedonien. Ich kenne die unter Makedonia, ne? Also das ist so der frühere Name. Aber die haben zum Beispiel sogar ihren Namensstreit in ewig lange mit Griechenland beigelegt, nur um irgendwie die Gespräche mit der EU anzufangen, und wurden halt immer wieder mal abgeschmettert. Und wenn man das liest, also ich habe gemerkt, bei mir steigt so ein bisschen die Verbitterung auch mit. Und ich glaube, das ist so auch so ein bisschen die Stärke bei den Kapiteln, dass man da auch ein bisschen mitfühlt, wie es den Ländern eigentlich geht und wie sie immer wieder abgewimmelt werden.
Ich meine, dazu gehört dann also als Länderteile Serbien, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, alles ehemalige Republiken eigentlich, ja. Kosovo war ja eine Autonomie. Also mein Eindruck ist, dass sowohl historischer Bezug in den einzelnen Kapiteln stattfindet, aber auch heutiger Beschreibung des heutigen Zustands und so wie Angelika auch sagt, eben die Darstellung unterschiedlicher Bemühungen oder Aktivistinnengruppen, die eben um Neues oder neue Sichtweisen oder neue Ansätze kämpfen.
Gut, meine Lieben, dann machen wir jetzt mal kurze Pause und dann reden wir gleich noch mal ein bisschen intensiver über das Buch und was passieren wird und mit wem wir dann Diskussionen dann an diesem besagten kommenden Samstag haben werden. Für euch erstmal eine kleine Musikpause. Bis gleich! So, meine Lieben, seid gegrüßt. Schön, dass ihr noch dran seid. Schön, dass ihr hier seid. Wir sprechen heute über den vermeintlichen Westbalkan, den es anscheinend neu definiert gibt. Ob es den wirklich gibt, wissen wir nicht, aber wir sprechen darüber, weil es gibt eine Buchvorstellung im offenen Haus der Kulturen jetzt am kommenden Samstag. Und zwar heißt das Buch Der Westbalkan im Wartezimmer der EU. Meine Gästinnen hier, Angelika und Enida, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Wir sprechen jetzt erstmal ein bisschen intensiver über das Buch und Angelika hat gerade eben gesagt, sie liest noch das Buch sehr frisch und ich habe es leider nur überflogen, gar nicht so richtig reingestürmt in das Buch. Deshalb bin ich jetzt so ein bisschen unbeholfen und werde einfach mal ein paar komische Fragen stellen. Wie sieht das aus, Angelika? Also wenn ich da jetzt zum Beispiel oder du, Enida, warum wollen wir da überhaupt jetzt erstmal drüber sprechen? Vielleicht fangen wir mal so an. Warum ist es wichtig, jetzt hier im Kontext mit diesem Buch in Frankfurt über einen Westbalkan zu sprechen? Das ist zwar unmittelbar, aber vielleicht noch mal etwas feiner.
Also vielleicht erst einmal geografisch. Dieser vermeintliche Westbalkan ist ums Eck. Ja, das glaubt man manchmal nicht, aber oder schaltet es auch ein bisschen ab. Aber das ist die unmittelbare Nachbarschaft und wir sollten uns damit beschäftigen und interessiert bleiben, was in der unmittelbaren Nachbarschaft passiert, wie stabil sind die da, was für Konflikte haben sie, und ich glaube, der zweite Bezug ist natürlich, dass hier in Frankfurt, um Frankfurt herum auch unheimlich viele Menschen leben, die aus dieser Region stammen, also eine ganz große Diaspora, das heißt, da gibt es auch nochmal den Bezug. Ich glaube, Enida, du kannst da noch sehr viel mehr darüber erzählen als ich über die Diaspora-Jahre und die Lage hier.
Also was mir halt jetzt auch wieder so gegenwärtig ist, eigentlich, dass auch damals in den 90er Jahren, also dass es eine unglaublich hohe Sympathie gab für dieses Gebiet, was damals noch Jugoslawien hieß, bevor es nach 95 eben zerfallen ist oder während des Krieges zerfallen ist. Man kannte das schon seit den 60er Jahren eigentlich aus den Urlaubszeiten. Also meine Erfahrung war hier in dieser Zeit, dass da wirklich viel, das was du beschrieben hast, also dass es eine Nähe gab zu dieser Region oder eine Nähe gibt. Und das finde ich halt auch sehr wichtig und das ist auch mit ein Grund, warum man eigentlich über diese Region sprechen sollte. Aber auch wir sind auch hier die Wählerin oder wir bestimmen mit auch, wie EU-Entscheidungen getroffen werden können. Oder wir wollen da ja auch mitreden und mitbestimmen. Und deshalb geht es uns auch etwas an, wie sind die Pläne eigentlich der EU für diese Region? Ja, und da aus diesem Grund auf jeden Fall sollten wir mitreden.
Ja, möchtest du es ergänzen? Ne?
Ich vielleicht noch ein spannender Aspekt, weil du die Migrationswellen ansprichst. Also ich kenne es aus meiner Familie, auch schon seit den frühen 60ern, dieser Deutschlandbezug, der ist total da. Also ich glaube, es gibt kaum eine Familie auf dem Balkan, die nicht vielleicht Verwandte irgendwo in Deutschland hat, die ihr Glück hier versucht haben. Das heißt, es gibt schon längst die familiären Bindungen und ich finde, das Politische und diese Sorge auch um den Balkan, ich finde, das sollte unbedingt nachrücken.
Ja, also ich bin ein bisschen überrascht. Also ich erinnere mich jetzt vor 2-3 Jahren irgendwie, als Kroatien irgendwie da eingestiegen ist, die in die EU, dachte ich mir, ui. Also das kann eigentlich nur irgendwie ein paar gebrochene Füße am Ende geben. Und das ist ja eigentlich auch der Fall. Also es ist, vielleicht erzählt ihr mal ein bisschen den momentanen Zustand in Kroatien. Wie ist es denn da gerade? Also in der EU?
Genau, also in dem ganz frischen EU-Land, ich kann das jetzt wirklich nur durch den Zagreb-Bezug auch erzählen. Ich glaube, das, was als am allerersten auffällt, ist natürlich der Euro, der neuerdings auch eingeführt worden ist. Und es gab die Warnungen, das wird teuer. Das ist ein riesen Run auf die Geldbeutel und das werdet ihr bereuen. Und ich bin jetzt mehrmals im Jahr in Zagreb und ich muss euch einfach sagen, das stimmt. Ja, also wenn man in die großen Supermarktketten reingeht und sich die Preise anschaut und man kennt ja auch die Europreise von hier, also da ist die Vergleichbarkeit ja da. Und dann überlege ich, okay, was ist denn jetzt hier das Durchschnittsgehalt in Zagreb, das ist auch noch vielleicht das beste Gehalt in ganz Kroatien, da frage ich mich, okay, wie kommen die Leute eigentlich zu Rande mit dem Geld, was sie monatlich haben? Weil für mich ist das eigentlich auch schon zu teuer. Also das wäre vielleicht so eine Sache, wo man sich so ein bisschen gegen die Stirn schlägt und fragt, haben wir das jetzt nötig gehabt? Sicherlich. Und auf der anderen Seite, ja klar, also so eine EU-Staatsbürgerschaft, wenn man so einen Pass hat, das ist natürlich, da ist das Reisen einfach auch was ganz was anderes, wenn man bequem ist, ja, und sich in irgendeinem Flughafen in die EU-Schlange stellen darf. Da merkt man so ein bisschen, okay, früher war das nicht so, früher durfte ich mich anstellen, durfte ich lang warten und jetzt werde ich hier so ein bisschen durchgeschleust und es ist alles ein bisschen bequemer. Also es gibt beide Seiten.
Also es ist ja schon so eine kleine Katastrophe vorprogrammiert. Aber wir sind natürlich jetzt hier, wir leben hier, wir sprechen über den Westbalkan und im Wartezimmer der EU. Also im Grunde genommen kann ich sagen, vielleicht hat der Westbalkan ja schon fast Glück gehabt, dass er nicht in die EU reinkommt. Enida, was sagst du dazu?
Ja, ich denke, das können wir durchaus an dem Abend, glaube ich, mit den Autorinnen ausgiebig diskutieren. Über die Wünsche, Hoffnungen, Vorstellungen, Ängste, die damit verbunden sind, ob man nun dann tatsächlich ein Teil der EU werden möchte oder nicht, ja. Ich fand an einer Stelle, glaube ich, fand ich es interessant, bei einer Lesung zu dem Buch, die Frage, also Wartezimmer und wer möchte denn in das Behandlungszimmer EU? Das fand ich halt eigentlich sehr gut.
Schönes Bild,
ein wunderschönes Bild. Also im Wartezimmer möchte man denn eigentlich überhaupt ins Behandlungszimmer? Möchte man denn überhaupt behandelt werden von der EU? Ja? Also ich finde diese Vorstellung halt klasse und ich freue mich auch an dem Abend, auf den Abend eben, um gerade darüber zu diskutieren.
Ja, bin mal gespannt auf die Ärzte, ja. interessant ist es natürlich, man kann dann irgendwann mal auch aussteigen und sagen, so, ich warte nicht mehr, ich gehe jetzt einfach. Also es gibt sogar diese Option, was ich sehr interessant finde. Und natürlich halt den ökonomischen Teil, den du gerade angesprochen hast, das ist ein Riesenthema, also europaweit eigentlich. Mich wundert es, dass man überhaupt diese EU-Richtlinien plötzlich so auf dieses Aufnehmen oder Abgeben konzentriert hat. Also Europa ist Europa. Was ist denn EU, wenn es nicht Europa ist? Also die haben dieses Europa so ein bisschen in so Gliedmaßen aufgeteilt. Warum eigentlich? Das war vielleicht auch noch eine Frage. Und wieso ist das notwendig? Ja, ist das überhaupt notwendig? Das wäre das eine. Und das andere ist dann natürlich auch, ja, wenn wir da jetzt nicht reinkommen aus unserem Wartezimmer in das Behandlungszimmer oder überhaupt am Ende dann irgendwie mit einer Medizin rauskommend oder einer OP sogar. Was passiert denn dann mit mir, wenn ich mich da nicht darauf einlasse? Auch eine interessante Frage. Vielleicht nochmal in das Buch rein. Hast du das Gefühl, die Fragen werden beantwortet?
Ich glaube ja. Und ich glaube, es ist aber, die Antworten, die sind total spannend, weil da geht es auch ins Menschliche und auch die total legitime Frage, was motiviert mich denn jetzt noch überhaupt in die EU zu wollen? Also an einer Stelle, das ganze Buch ist ja voll mit so Mikrobeobachtungen, so ganz, ganz, ganzen Feinheiten aus dem Alltag. Und,
Wie zum Beispiel
Serbien-Kapitel. Da ist auffällig oder da fällt auf, dass bei diesen großen studentischen Protestbewegungen, die jetzt auch bürgerliche Bewegungen sind, dass da die EU-Flagge auf der Straße kaum zu sehen ist oder fast gar nicht. Und diese Leerstelle wird da festgestellt und ich finde, das sagt ja auch etwas aus. Also wenn ich zu einem Protest gehe und eine Flagge mitnehme oder ein Symbol, dann identifiziere ich mich damit, ja, ich sehe mich dadurch vertreten. Und der Christo Lazarević hat, glaube ich, diesen Aufsatz geschrieben über Serbien. Und ich finde es total spannend, wie er das so beschreibt, was damit eigentlich passiert. Das heißt, da ist schon jetzt eine ganz große Entfremdung auch da, wo eine Chance hätte sein können. Ne? Also Serbien durchlebt ja gerade total turbulente Tumulte und Zeiten. Und die Menschen sind auf der Straße, ja, die wollen etwas ganz anderes. Und eigentlich gibt es total viele Anknüpfungspunkte und die EU hätte das natürlich unglaublich gut fördern und unterstützen können. Ich erinnere, dass die Studenten, ich meine, nach Straßburg geradelt sind und nach Brüssel gerannt sind sogar. Ja, das heißt, sie haben versucht, ihre Anliegen richtig körperlich in die EU reinzutragen und die wurden da mehr so halbherzig, kaltherzig empfangen. Also das war schon sehr, sehr mau. Und solche Beobachtungen gibt es in diesem Buch auch. Das heißt, wenn die EU einen nicht wirklich haben will, dann gibt es natürlich auch den ganz großen Frust und irgendwann auch die Gleichgültigkeit. Was bringt mir denn die EU, wenn sie mein Leben hier vor Ort nicht irgendwie fördert oder besser macht?
Ja, auch eine gute Frage. Ne? Was meinst du denn, Annie, da so aus deiner Perspektive? Macht es überhaupt Sinn, diesen Westbalkan noch in Frage zu stellen und sagen, wird das noch was mit der EU? Könntest du dir vorstellen, du selbst hier als Lebende in Frankfurt, in der BRD, dass dann ein Herzegowina oder ein Nordmazedonien, dann in Serbien hier dazugehören würde, könnte, müsste?
Also, ich finde das jetzt nicht so einfach zu beantworten, weil ich eigentlich grundsätzlich gegen nationale Grenzen bin. Daher ist es problematisch zu beantworten, aber historisch betrachtet gehört diese Region eigentlich schon immer. Es gibt immer Wechselbeziehungen, Hin- und Herbewegungen. Also daher eigentlich ist es überhaupt keine Frage der Zugehörigkeit. Und deshalb finde ich eigentlich dieses EU-Konstrukt mit all diesen Anforderungen oder an diesen Regeln, die da aufgestellt werden, damit man ein Teil davon wird. Also das finde ich sehr, sehr schwierig eigentlich.
Was ja das Ganze eigentlich auch letztendlich auch schon fast ein bisschen abwertend, dass es überhaupt so Richtlinien gibt, heißt dann, die gehören dazu, die nicht. Und das ist ja eine Spaltung, ist eine Aussortierung, ist es eine, was weiß ich, Abwertung vielleicht auch von bestimmten Regionen oder Völkern oder Sprachen oder Kulturen etc. Bitte.
Genau, und die Zulassungen, also die Richtlinien sind ja so, dass alle Länder einstimmig darüber entscheiden, ob ein Land eben dazugehört oder nicht. Und wenn ein Land das nicht möchte, dann habe ich als Nordmazedonien, als Bosnien-Herzegowina gar keine Chance. Und da werden auch zum Teil Gründe genannt, also vielleicht Nordmazedonien, Bulgarien. Da gibt es irgendwelche Geschichten, dass Bulgarien jetzt sagt, die Nordmazedonier sind ja eigentlich gar keine Kultur oder Identität oder Volk. Das heißt, ein EU-Mitglied hat völlig verquere Gründe, warum es ein Nordmazedonien nicht in die EU lässt. Und die EU, naja, die guckt sich das so ein bisschen an von der Seite und muss natürlich dieses Veto auch gelten lassen. Also es sind schon auch zum Teil sehr fadenscheinige Gründe, mit denen die Mitgliedsländer auch andere eben Länder des Westbalkans nicht in die EU lassen.
Ne? Und man muss sich schon die Frage stellen, wo bleibt denn eigentlich die Verantwortung oder diese Verantwortlichkeit der EU, die im Prinzip diese Konstrukte ja mit geschaffen hat. Dayton-Vertrag ist ein Konstrukt aus dieser Zeit, was man damals für gut befand. Aber eigentlich hat man ja auch den EU-Beitritt zugesagt und hat dazu motiviert. Und das ist aber jetzt schon 30 Jahre her. 30 Jahre in einer Art von nicht sein eigentlich oder auch nicht sein können, gefangen gehalten zu werden. Und wenn ein EU-Beitrittsversprechen länger dauert als eine Generation, dann kann es einfach nicht gut sein.
Das sind ja zwei tatsächlich dann 30 Jahre.
Ja, ganz genau.
Krass. Ja. Unglaublich, ja. Ja, ich meine, es gab ja auch schon Reden irgendwann mal vor einigen Jahren im Bundestag, da haben sie ja total vergessen, dass es einen Jugoslawienkrieg gab oder dieser Krieg überhaupt in Europa. Das fand ich ja schon mal sehr skurril. Ja, davon abgesehen, also ich würde jetzt gleich nochmal über die Veranstaltung sprechen, wer uns da erwartet und wer mit uns sprechen wird. Für euch jetzt erstmal eine kleine Musikpause. Ja, meine Lieben, ihr seid immer noch beim Politopia Magazin, eurem etwas gesellschaftskritischen Magazin hier auf Radio X, eurem nicht kommerziellen Stadtradio. Und wir sprechen heute eher über Balkan, Westbalkan, Ostbalkan, Nordbalkan. Naja, anyway, das Buch, was wir heute etwas hier vorstellen, in der Verbindung mit einer Veranstaltung im offenen Haus der Kulturen, heißt Der Westbalkan im Wartezimmer der EU. Meine Gästinnen hier sind schon so am Ende. Wir haben fast eine ganze Stunde hier voll gemacht. Aber jetzt wollen wir gerne mal über diesen kommenden Samstag sprechen. Das ist der 28. März. Und da findet diese Buchvorstellung statt. Und jetzt wäre die Frage, wer sitzt denn im Podium? Was passiert da genau?
Das sind die drei Autorinnen, Christo Lazarevic, Franziska Cindale und Daniel Majic. Allesamt Expertinnen über diesen sogenannten Westbalkan. Zwei von ihnen sogar mit biografischem Bezug. Franziska Cindale ist eine Albanien-Expertin und sie haben sich zusammengetan und, wie ich finde, ein ganz tolles, auch sehr kurzweiliges Buch geschrieben über ein sehr, sehr komplexes Thema. Und wir haben uns quasi eine Buchvorstellung als Format ausgesucht. Wir werden natürlich erstmal so eine gute Stunde reinhören und auch versuchen, alle Länder zu streifen, ne? Also alle sechs Länder. Natürlich könnte man eine ganze Stunde oder den ganzen Abend damit füllen, wenn man sich nur ein Land vornimmt, aber wir machen so eine kurze Tour tatsächlich über alle Länder und im Anschluss gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also wir wollen auch so ein bisschen ins Diskutieren kommen, ins Reflektieren zusammen. Ich finde, dieses Gesprächsformat ist eine super Möglichkeit, ein komplexes Thema mal so ein bisschen Ruhe auseinander zu klamüsern und vielleicht nicht immer irgendwo im Internet rumzuhängen und in Tasten zu hauen, sondern wirklich mal aus dem Haus zu gehen an einem Samstagabend um 19 Uhr. Kommt ins Café Kotz, genau da, dort findet es nämlich statt und das wird auch von mir moderiert. Ich glaube, was noch ganz gut ist für den Samstagabend ist, dass wir nach der Diskussion die Stühle zur Seite rücken. Und dann wird nämlich gedanced.
Naja, auf dem Podium sitzen die Autorinnen.
Die drei?
Ja, also Daniel Malch, Christel Lazarevic. Ich nenne die beiden jetzt mal zusammen, weil sie sind ja auch die Podcaster von dem Podcast Balla Balla Balkan. Und Franziska Tschinderle und Angelika moderiert. Und ansonsten gehen wir eigentlich davon aus, dass wir wirklich in ein Gespräch kommen und dieses Thema auch mit einer gewissen Leichtigkeit, auch mit Hilfe von Daniel und Christo nehmen, ja, dann eigentlich beschwingt in den Tanzrhythmus reinkommen können.
Da freue ich mich schon drauf.
Ja. Juhu! Ja, genau. Und das Ganze findet ja statt, also im Studierendenhaus, im Café Kotz um 19 Uhr. Und ich würde gerne auch nochmal an dieser Stelle betonen, weil ich vorhin auch schon gesagt habe, dass wir uns sehr, sehr gefreut haben, dass wir diese Veranstaltung realisieren können. Und das können wir nur aufgrund der enormen Unterstützung, und zwar von der Heinrich-Böll-Stiftung, der Otto-Brenner-Stiftung, Verein Transnationale Demokratie, und für das Organisatorische drumherum ist eigentlich auch noch die Gesellschaft Interkulturelle Kommunikation mit dem offenen Haus der Kulturen zuständig oder ja dabei.
Das ist ja, ja, eine ganze Palette von...
Ja.
Eine sehr illustre Runde.
Das heißt... Es werden alle da draußen eingeladen, die gerne über diesen Westbalkan sprechen würden. Das wäre der 28., der kommende Samstag. Um 19 Uhr geht's los. Um 19 Uhr geht dann direkt los oder
ja,
Einlass 19, 19.30
Uhr? Ach naja.
Wie, 19 ja. Uhr würde ich schon sagen. Also versucht mal pünktlich zu sein, weil der Eintritt ist nämlich frei. Aber ich glaube auch, wer zuerst kommt, malt auch zuerst. Und das Café Kotz ist natürlich begrenzt. Also schaut einfach zu, dass ihr einen guten Platz kriegt. Und wir steigen da auch tatsächlich direkt dann in die Diskussion ein, würde ich einmal sagen.
Es gibt eine Bar. Das heißt also, ihr könnt alle schon 18.30 Uhr oder 18 Uhr kommen, euch entspannen im Café Kotz mit einem Drink und dann steigen wir zusammen da ein.
Ja, wir haben hier die ganze Zeit die Musik auch gespielt und ich habe jetzt tatsächlich einen Song hier immer wieder als so einen kleinen Jingle für diese Veranstaltung abgespielt, und zwar heißt das Otpisani. Otpisani ist aber für die da draußen, die kein Kroato, Serbisch, Mazedonisch, Bosnisch, Herzegowisch sprechen können, heißt das tatsächlich sowas wie abgeschrieben, abgefertigt, was gibt's noch?
Abgeschriebene,
genau. Also die Nicht-Dazugehörigen, die Outlaws.
Ja.
Abgespielt, fand ich sehr gut, und wir bleiben auch dabei. Aber apropos Musik, was wird denn da getanzt? Wer wird auflegen?
Also, wir haben natürlich einen DJ und nach der Diskussion feiern wir weiter mit United. Das Genre, wenn man das so sagen kann, ist das Urban Pop und auch Jugo-Klassiker. Eigentlich eine ganz gute Mischung, und ich glaube, da wird für jeden was dabei sein.
Okay, ja, da bin ich davon völlig überzeugt. Für euch erstmal, ich bedanke mich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich hier bei Angelika Grižanović und Enida Delalić. genau, und vielen Dank auch für eure Einschätzung, auch fürs Buch und natürlich auch die große Vorbereitung, Enida, auch im offenen Haus der Kulturen für euch alle. Ihr wisst ja, wo es ist, das offene Haus der Kulturen. Das ist das Studierendehaus, hat vorhin auch die Angelika gesagt. Das ist die
Mertonstraße 26 bis 28.
Genau. Wir freuen uns auf euch. Da werdet ihr wahrscheinlich jetzt alle drei Damen, die hier im Studio sitzen, auch treffen, weil uns das Thema natürlich blendend interessiert. Ja, vielleicht etwas für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerade zuhören für den Samstag. Habt ihr ein kleines Statement oder irgendwas, was ihr den draußen vermitteln möchtet?
Kommt interessiert, kommt fit, weil danach wird getanzt. Und lasst euch einfach auf das Thema ein. Keine Angst vorm Westbalkan, das wird kurzweilig, das wird gut. Und wir lassen den Abend auch schön ausklingen.
Ja, dem würde ich mich anschließen. Keine Angst davor. Das ist ganz leichte Kost an dem Abend mit den Autorinnen. Also keine Panik, und es wird ganz entspannt und eine super tolle Diskussionsrunde.
Genau. Und
bis dann.
Ja, bis dann. es wird die musikalische Untermalung geben, aber im Anschluss besteht auch die Möglichkeit zum Austausch mit den Autorinnen oder dem einen oder dem anderen. Also wenn ihr da Interesse habt, auch das wird am Ende möglich sein. Ich sage jetzt erstmal vielen lieben Dank fürs Zuhören bei euch. Das war das Polytopia-Magazin heute am Mittwoch für euch 16 bis 17 Uhr. Morgen oder für diejenigen, die gerade die Wiederholung hören, Donnerstag 14 bis 15 Uhr ist die Wiederholung. Und für all die anderen, die es überhaupt nicht hören können, können selbstverständlich auf der Webseite polytopiamagazin.de auch die Sendung nachhören. Und falls ihr Anregungen habt, Ideen, wir freuen uns auch über Nachrichten. Sagen jetzt erstmal vielen lieben Dank auch an meine Gäste und bis dahin. Tschüss.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.